Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Einen schönen guten Tag wünsche ich. Zu ungewöhnlicher Zeit öffnen wir hier heute die Telefone. Das hat natürlich seinen Grund. Heute ist Feiertag, 29 Jahre Deutsche Einheit. Diesen Anlass wollen wir nutzen, miteinander zu reden. Darüber nämlich, wie gut wir uns gegenseitig eigentlich kennen in Ost und in West. Oder wie fremd wir uns immer noch sind. Die Mauer ist jetzt ja länger weg, als sie Deutschland getrennt hat. Aber die Diskussionen zeigen, die Stereotype, das, was wir denken, das ist typisch Ost, das ist typisch West. Diese Stereotype scheinen festgefügt zu sein. Und darum interessiert uns heute hier in der Sendung, wie neugierig waren wir aufeinander in Ost und West, wie neugierig sind wir aufeinander. Unter der 0800 2254 2254 können Sie Ihre Erfahrungen, Ihre Erlebnisse hier beisteuern, Ihre Anmerkungen, Ihre Gedanken. Oder Sie schreiben uns eine E-Mail, gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Kommt für Sie zum Beispiel ein Urlaub auf dem Rennsteig genauso in Frage wie ein Urlaub im Schwarzwald? Oder wann waren Sie das erste Mal nach der Wende im anderen Teil Deutschlands? Und mit welchen Gedanken? Haben Sie Freunde und Bekannte aus Bayern wie auch aus Mecklenburg-Vorpommern? Haben Sie immer gesagt, wo Sie aufgewachsen sind? Oder haben Sie das lieber nicht gesagt? Meine Gesprächspartner im Studio sind Sabine Rennefanz. Sie ist Autorin und Journalistin. Sie hat unter anderem das Buch Eisenkinder geschrieben, die stille Wut der Wendekinder. Und darin setzt sie sich mit ihrer Jugend in Eisenhüttenstadt und ihrem Leben nach der Wende in Hamburg auseinander. Und immer wieder in Texten, in Artikeln über die Entwicklung nach der Wiedervereinigung. Herzlich willkommen, Frau Rennefanz.
Schönen guten Morgen, Frau Heise.
Und der Filmemacher Roland Blum ist uns aus Mainz zugeschaltet. Seine Dokumentation Mitgift beschreibt Menschen in den letzten Monaten der DDR, die 1990 unmittelbar mit den dortigen Umweltsünden, mit den Umweltkatastrophen zu tun hatten, beziehungsweise dagegen ankämpften. Und er hat sie wieder besucht, nämlich nach 10 und nach 23 Jahren, und zeigt dann in seinem Film Mitgift, was sich in der Umwelt und bei den Menschen so verändert hat. Sehr spannend. Schönen guten Tag, Herr Blum.
Ja, ebenfalls schönen guten Tag. Ich freue mich, hier zu sein.
Herr Blum, Sie sind 1950 geboren, in Hessen aufgewachsen. Ich weiß nicht genau, ob Sie auch in Hessen geboren sind. Auf jeden Fall in Hessen aufgewachsen, habe ich gelesen. Welche Rolle spielte die DDR denn in Ihrer Familie?
Gar keine oder so gut wie gar keine. Meine Mutter hatte eine Freundin, die in Karl-Marx-Stadt lebte. Und meine Mutter hat ihre Familie mit diesen berühmten Paketen gerne versorgt. Und wir bekamen zu Weihnachten immer auch ein Paket. Dresdner Stollen und Erzgebirgler Holzschnitzwaren waren da die besonders beliebten Dinge. Und sicher wird damals auch nicht einfach zu besorgen in der DDR.
Frau Rennefanz nickt hier gerade, weil Sie kennen die umgekehrten Päckchen.
Ich kenne die Stollenpakete, ja. Also das ist so witzig, ne? Weil ich dachte immer, das sei so was ganz Besonderes. Meine Mutter hat jedes Jahr irgendwie ein Dutzend Stollen gebacken und die wurden dann versandt. Und ich dachte immer, das sei was ganz Besonderes gewesen. Und jetzt höre ich, dass eigentlich halb Westdeutschland mit Stollen aus dem Osten versorgt wurde. Also das war dann offenbar doch nicht so Besonderes. Ja, aber das waren so... ja, das war so der Austauschmodus. Und natürlich, ich war ja Kind in den 80er Jahren, und natürlich war das Beste an Weihnachten, die Westpakete zu öffnen.
Sie sind 74 geboren.
Mhm, genau.
In der Nähe von Eisenhüttenstadt, haben da in einer Kleinstadt bzw. Dorf.
Genau, also ich bin in einer Stadt namens Beeskow geboren und bin dann in einem Dorf aufgewachsen und dann später auf ein Internat nach Eisenhüttenstadt gegangen.
Eigentlich erst genau, ganz kurz vor Mauerfall sind Sie da hingegangen.
Mm, genau.
Herr Blum, Sie haben jetzt eben diese Pakete erzählt und Ihre Mutter hatte eine Freundin. Ich habe jetzt ehrlich gesagt vergessen, wo die wohnte. Wo
wohnt ihr? Ja, dieser Teil meiner Familie ist aus Hamburg und ich bin auch ein bisschen in meiner frühen Kindheit Hamburg geprägt worden. Mm. Bin aber auch auf dem Dorf aufgewachsen, ziemlich wild. Hinter unserem Garten begann der Wald. Ich hatte je eine ganze Menagerie, hatte sehr früh schon ein Pferd, musste jeden Tag mit dem Fahrrad zur Schule fahren. Bis zur Grundschule war ich in einer achtklassigen Dorfschule. Mhm. Also eine kleine Taunuswelt war das damals gewesen.
Wusste man in dieser kleinen Taunuswelt eigentlich oder brachte man den Kindern, Ihnen, den Schülern irgendwas bei vom anderen Teil Deutschlands?
Nein, natürlich nicht. Es waren ganz andere Probleme, die die Menschen in den 50er Jahren beschäftigt haben, als die große Politik. Bei uns die Dorfstraßen, die wurden erst in der Zeit, als ich schon zur Schule ging, gepflastert. Das waren Staubstraßen gewesen.
Das ist ganz interessant, wie Sie das erzählen. Also es entsteht da auch so ein Bild vor unser aller Augen. Ein Bild eben, was man vielleicht so, ich habe ja vorhin von Stereotypen gesprochen, landläufig so vom Westen wahrscheinlich dann schon gar nicht mehr im Kopf hat, sondern da hat man andere Bilder im Kopf. Rufen Sie an unter der Telefonnummer 0800 2254 2254. Unsere Sendung hier am Tag der deutschen Einheit, wenn wir zum 29. Mal die Wiedervereinigung feiern. Was wissen wir, was wussten wir eigentlich voneinander? Herr Blum, Sie haben jetzt eben aus Ihrer Kindheit erzählt, aber wenn Sie jetzt sich mal so in den jungen Mann hineinversetzen, wie wichtig war Ihnen die DDR oder hat die überhaupt Ihr Interesse gehabt?
Jetzt ja, ich bin schon in einer sehr politischen oder politisch werdenden oder anders politisch werdenden Zeit aufgewachsen. Die 68er-Bewegung, die habe ich persönlich sehr dicht gespürt. Und die Neugierde und Zeitung lesen gehörte eigentlich bei uns immer zum Alltag. Und neugierig war ich immer und und Geschichten erzählen war mir wichtig. Und mein großes Hobby war neben der Reiterei die Fotografie. Mhm. Und über die Fotografie fängt man natürlich an zu sehen, tiefer zu gucken, größer und kleiner, die Totale und das große Bild irgendwo einzufangen. Und das hat mich, glaube ich, eine ganze Weile sehr geprägt.
Aber da war nicht unbedingt der Osten Deutschlands irgendwie Ihr Interesse. Sie sind in, ich habe es irgendwo gelesen, 100 Ländern der Welt rumgereist und haben dort Filme gedreht?
So ist das. Und ich war schon immer sehr neugierig und die Welt, die sich, sag ich mal so, ab der 70er Jahren ja doch deutlich öffnete. Es flogen dann keine Propellermaschinen durch die Welt, sondern das waren schon Jets. Und eigentlich wollte ich mal Tierarzt werden, aber zu unserem Bekanntenkreis gehörte Hajo Friedrichs, der meine Fotos betrachtet hat und gesagt hat, du wirst doch kein Journalist. Ja, genau der damals uns besuchte, weil er Korrespondent in New York war fürs ZDF.
Lenken wir unseren Blick jetzt mal auf eben unser Thema, nämlich was wissen wir von Ost, von West, Deutschland oder was wussten wir? Ihr Interesse weltweit, aber war es auch in den Osten gerichtet? Also in die DDR? Hatten Sie Interesse an der DDR?
Nicht besonders. Wenn wir mit dem Auto nach Berlin mal mussten, aus beruflichen Gründen, naja, das hast du halt ausgehalten und das waren nur meine Bilder. Wenn es ging, sind wir mit dem Flieger nach Berlin.
Damit Sie gar nicht durch die DDR mussten.
So war es.
Frau Rennefanz, wie war es umgekehrt? Was wussten Sie als 15-Jährige von der BRD?
Naja, ich glaube, dass wir eigentlich schon recht gut informiert waren, auch wenn wir natürlich nicht raus konnten und alle unsere Informationen jetzt nur aus dem Fernsehen im Prinzip bezogen. Aber wir hatten auch, also meine Eltern hatten Freunde aus Hamburg, die kamen regelmäßig, die brachten dann auch mal den Spiegel mit und so. Also ich würde sagen, das waren so vielleicht zwei verschiedene Seiten, ne? Also einmal so die Propaganda in der Schule, die man mitbekommen hat und dann natürlich so dieses Bild von den Leuten, denen man begegnete, also die uns besuchten aus Hamburg und dann aber auch natürlich, was man so im Fernsehen sah. Aber ich war, glaube ich, kein besonders politisches Wesen mit 15. Also ich war irgendwie sehr an
15 vielleicht
auch an noch anderen nicht. Sachen interessiert. Also Musik oder so war ganz wichtig für mich. Und wenn wir hier jetzt in diesem Gebäude sitzen, ich habe natürlich immer Rias gehört. Ne? Also das war so ganz wichtig. Ne? Also der alte Ami Rick DeLisle und so. Ne? Also das waren so die Highlights der Woche, daran erinnere ich mich. Was mich, als ich jetzt dem Herrn Blum zugehört habe, was mir so durch den Kopf ging, was mich nochmal interessieren würde, ist, inwieweit Sie, Herr Blum, also auch so einen politischen Blick auf die DDR hatten, also so Angst vor dem Kommunismus, oder gab es womöglich in Ihrer Familie Kommunisten? Also inwieweit spielte da die Politik auch so eine Rolle?
Keine ganz kleine. Mein Großvater wurde 1935 als Beamter entlassen von den Nazis. Seine Schwester wurde in Bergen-Belsen befreit. Mhm. Das spielte natürlich, schwang immer in unserer Welt mit. Der größte Teil der Familie meiner Mutter ist nach Amerika gegangen, weil sie mit dem System nicht so zurechtkam wie der eine oder andere. Und ich habe mich eigentlich immer auch politisch eher in dieser Zeit, war man als junger Mensch eher doch auf der etwas linkeren Seite. Willy Brandt waren so unsere Ideale gewesen und konservative Situationen, die haben in meiner Welt keine besonders große Rolle gespielt.
Aber eben offenbar das Interesse an dem Kommunismus der DDR auch nicht, wenn ich das richtig raushöre.
Das würde ich nicht so sagen. Ich habe versucht, mich sehr früh doch mit den unterschiedlichsten Philosophien zu beschäftigen. Mhm. Ich habe mich mit Religionen und auch mit Politik doch interessiert auseinandergesetzt. Und als dann der Entschluss kam, auf den Rat hin, dass ich vielleicht doch besser Kameramann würde und in die Welt ginge, habe ich natürlich mit einer Ausbildung als Fotograf angefangen, habe Volontariate gemacht, bin als Kameraassistent dann auch in erster Linie viel in Deutschland unterwegs gewesen und habe so das Handwerk erstmal, da hatte ich auch ein großes Glück, einen alten Kameramann, der aus Wochenschau-Zeiten kam, der mir doch sehr viel über Sehen und die Sprache des Bildes rübergebracht hat.
Wenn ich das richtig gelesen habe über Sie, Herr Blum, dann kam Ihr großes Interesse an den Menschen, die eben im anderen Teil Deutschlands lebten, tatsächlich mit einem Auftrag, den Sie vom ZDF, für das Sie dann arbeiteten, bekamen, nämlich in der Prager Botschaft zu filmen.
Das ist richtig so. Der erste dichte Kontakt zu Menschen aus der DDR, der ist mir in Prag geschehen. Mhm. Und da war ich entsetzt, ist noch charmant gesagt. Habe ich zusehen müssen, wie Eltern Kleinkinder über dieses Gitter geworfen haben. Ist auch gefilmt, ist auch, ich weiß nicht, wie oft irgendwo wiederholt und gezeigt worden, um dann über dieses Gitter in den Botschaftsgarten zu klettern. Mhm. Oder wenn man dann sah, wie die verlassenen Trabis in Prag rumstanden, wo noch die Kinderwindeln und die Puppe verlassen in der offenen Auto stand und irgendwelche Stasi-Typen die Autos zusammengekehrt haben, um sie dann wieder zurück in die DDR zu transportieren.
Und das waren dann so Bilder,
Das sind Bilder, die ich gemacht habe, die aber auch immer noch ziemlich tief in meinem Gedächtnis drin sind.
Wiedervereinigt oder weithin unbekannt ein Land oder fremde Welten auch Jahrzehnte später. Das ist unsere Sendung. Wir hörten jetzt eben gerade Joe Jackson, Fast Forward, aus dem Jahr 2015, also ein ziemlich neuer Titel von ihm. Sein größten Hit, Steppin' Out, das war von 82. Und ich denke, Frau Rennefanz, den kannten Sie im Osten auch, wenn Sie Rias immer gehört haben.
Ja, aber ich war kein Fan.
Kein Fan von Joe Jackson, ganz klar. Welche Musik hörten Sie immer?
Was war so? Also ich habe jetzt gerade mich nochmal, also es war ein bisschen später als jetzt 82, aber ich war so großer Sisters of Mercy Fan und ich habe das jetzt gerade nochmal gehört, um mich auch ein bisschen in diese Zeit nochmal so zu versetzen. Also so Sisters of Mercy, Depeche Mode, Solche Sachen.
Sabine Renne, fand's Autorin, Journalistin, hier zu Gast im Studio in unserer Sendung, die eben, Sie hatten es vorhin kurz erzählt, eigentlich gerade aufs Internat gekommen war, 89 nach Eisenhüttenstadt. So, und da dann quasi die ganzen Mauerfallwände miterlebten. Mit welchem Gefühl, wenn Sie das, ja, welches Gefühl überwog?
Ja, also Eisenhüttenstadt, muss man vielleicht erstmal sagen, das war jetzt keine Stadt, wo man so viel von dieser Wendeatmosphäre mitbekam. Also es gab dort keine Montagsdemonstrationen, überhaupt keine Demonstrationen. Das galt ja so als sozialistische Modellstadt. Und die meisten Leute waren jetzt keine Oppositionellen dort. Also, und auch die Schule, in der ich dort war, das war eine sehr strenge Schule, eine Sprachspezialklasse. Und dort wurde, durften wir auch kein Fernsehen gucken, also nur die aktuelle Kamera. Wir waren also ziemlich abgeschnitten und man bekam eigentlich sehr, sehr wenig mit. Und also am 9. November selbst, also den Mauerfall selbst, also das haben wir im Prinzip verschlafen. Da war zwar ein bisschen Unruhe an dem Tag. Also zum Beispiel wurde eigentlich immer unser Internat kontrolliert, ob wir sauber gemacht haben. Ja. Und an diesem Tag kam die Putzkontrolle nicht durch. Und dann hörten wir halt auch RIAS und da war immer was von irgendeinem Reisegesetz zu hören, aber wir waren 14, 15, ne? Also wir wussten nicht so richtig, was das bedeutet. Und am nächsten Tag gab es dann Gerüchte, die Mauer ist auf, hä? Also ich bin in dieses Land reingeboren und mit diesem Gedanken aufgewachsen, dass die Mauer für immer steht, ne? Und ich muss gestehen, wirklich, ich konnte es nicht glauben, ich habe es nicht geglaubt, aber dann am nächsten Tag kam mein Vater, hat mich abgeholt, also damals war noch Sonnabendschule, und hat gesagt, nimm mal deinen Personalausweis mit, wir fahren morgen nach West-Berlin. Und das war natürlich überwältigend.
Und da haben Sie dann die Leute besucht, mit denen Ihre Eltern, glaube ich, während der Mauerzeit Kontakt gehabt haben.
Ja, genau.
Wie war dieser erste Begegnung?
Ja, also das waren Leute, das war ein Architektenpaar und die hatten Kontakte zu meinen Eltern, weil die dort früher in Brandenburg so Ländereien hatten. Und die haben wir besucht und ich war so ein bisschen enttäuscht, weil die hatten so ein ganz kleines Haus. Es war kleiner als unser Haus, aber ich konnte mir natürlich nicht vorstellen, das war in Zehlendorf. Zehlendorf ist natürlich viel teurer als jetzt so ein Dorf in Brandenburg. Aber ich war so, ach so, diese Westberliner, die doch irgendwie im Paradies leben, die haben so ein kleines Haus und dann haben sie uns auch nichts angeboten zum Essen. Das fand ich auch so ein bisschen komisch, weil meine Mutter, wenn irgendwie Westdeutsche kamen, die hat immer irgendwie wochenlang vorher gebacken und getafelt. Und das fand ich so ein bisschen komisch, aber natürlich war es sehr, sehr interessant. Aber ich muss schon sagen, also West-Berlin hat mich jetzt nicht so begeistert, wie ich es erwartet hätte. Es sah doch eigentlich fast genauso aus wie im Osten, vielleicht ein bisschen mehr Reklame, mehr Autos natürlich. Und mir war das wahnsinnig unangenehm, nach diesem Begrüßungsgeld anzustehen. Also das war mir irgendwie peinlich.
Das sind jetzt Gedanken von vor 30 Jahren, ne? Die wir jetzt so rekapitulieren, Erinnerungen. Dieses Fremdheitsgefühl. Sie haben das ja relativ schnell, also Sie sind in Ihrem Buch Eisenkinder beschreiben Sie diese Zeit sehr, sehr genau. Also auch dieses, wer dann als Westler nach Eisenhüttenstadt kam, das waren nämlich extrem wenige, die sich da interessierten, Mormonenversicherungsvertreter waren es vor allem, die Mormonen und Versicherungsvertreter, das ist ja nicht eine, das muss man so sagen. Sie sind dann sehr schnell nach Hamburg gegangen zum Studieren. Sie waren also neugierig auf den Westen.
Ja, also ich war extrem neugierig. Ich war eigentlich schon, ich wollte eigentlich schon zu DDR-Zeiten, habe ich eigentlich immer davon geträumt, rauszukommen. Allerdings weniger von der Bundesrepublik als jetzt, ich habe eher davon geträumt, nach London oder nach Paris oder so zu gehen. Und dann muss man sich natürlich so vorstellen, also der Osten damals, man weiß das heute gar nicht mehr, wie schlimm. Also es fand halt aber so wirklich so eine totale Entwertung statt. Und man hatte so das Gefühl, die Zukunft passiert nicht im Osten. Die Osten, da gibt es irgendwie nichts mehr. Also gerade in Eisenhüttenstadt haben ganz viele Leute im Stahlwerk ihre Arbeit verloren. Und man hatte so das Gefühl, wenn man irgendwie was werden will, dann muss man irgendwie nach Westdeutschland. Und natürlich war ich auch neugierig, klar.
Neugierde aufeinander und das Wissen übereinander. Unser Thema heute hier unter der 0800 2254 2254 oder Sie schreiben eine E-Mail, gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Sabine Renne, Fanz, Autorin und Journalistin im Studio. Roland Blum, Dokumentarfilmer, auch im Studio. Und jetzt am Telefon ist Erika Reischle-Schädler. Schönen
Hallo.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Wie sind Ihre Gedanken zu dem Thema?
Ja, das sind ja immer persönliche Geschichten. Mhm. Also ich bin in Thüringen geboren. Meine Eltern sind aber geflüchtet, als ich 8 Monate alt war. Und natürlich, wir haben Verwandtschaft gehabt, also die uns auch besucht haben. Also ich kann mich als Kind gut an den Besuch aus der DDR erinnern. Und wie ich dann selber konnte, wie ich wollte, da habe ich gesagt, für mich ist diese Grenze die Herausforderung, die überwunden werden möchte von mir. Denn wir haben meine kulturellen Wurzeln, also jetzt für das, was mich persönlich betrifft, das ist Johann Sebastian Bach, Martin Luther und das klassische Weimar. Und das ist Mitteldeutschland. Und was soll da die Grenze? Wir haben so ein reiches kulturelles Erbe, das kann doch eine solche künstliche Grenze nicht kaputt machen. Das ist ja dann später, Kopelev war ja dann der unverdächtige Zeuge, der immer sagte, als Germanist Tübingen und Weimar kann man nicht voneinander trennen. Es kann keine zwei Deutschlands geben. Ich habe dann gesagt, ich kann fahren, ich kann das von meiner Seite aus und habe das so 3-mal im Jahr gemacht und hatte dann wirklich mein Thüringer Zuhause, auf das ich mich immer wieder gefreut habe. Ich war in einem beruflichen Umfeld, wo ich mich nicht wohl gefühlt habe, wo ich abgehauen bin, so oft ich konnte, und ich bin oft über die Grenze abgehauen.
Und also Sie haben das tatsächlich, Sie haben dann Thüringen noch während der Wende, während der Mauerzeit, haben Sie Thüringen als quasi Ihre Enklave?
Also das waren 10 Jahre ungefähr.
Wie eng war der Kontakt zu den Menschen dort? War das Verwandtschaft von Ihnen, die Sie dann besucht haben?
Es kam für mich dazu, dass es kirchliche Partnerschaftsvermittlungen gab, also dass Familien einander zugeordnet werden konnten. Also ich bin alleinstehend und mir wurde dann eine Familie zugeteilt. Das konnte man ja nicht ahnen, wie man sich versteht. Wir verstanden uns sehr gut. Ich habe die Kinder damit aufwachsen sehen. War eben so, ich war die Tante aus dem Westen. Gut, das war eben so. Mhm. Und daraus ergaben sich neue Bekanntschaften, die man gepflegt hat. Ich habe 2 Patenkinder, zu denen ich bis heute gute Kontakte habe, die ich damit habe aufwachsen sehen.
Mhm. Und unsere Sendung fragt ja auch so ein bisschen genau dieses Gefühl, Sie haben eine Neugierde gehabt, beziehungsweise auch ein Gefühl, ja, vielleicht auch durch die Verwandtschaft, durch die Familie noch geprägt, Sie spürten diese Grenze nicht. In Ihrem Umfeld, wie waren das? Wie fanden die anderen das, dass Sie da so oft hinfuhren?
Na gut, mein Chef hat mich als Kommunistin beschimpft, das war mir aber völlig egal. Und also für mich das stärkste Erlebnis war, dass ich, und das war 10 Tage vor dem Mauerfall, aber wer konnte es ahnen, dass ich 1,5 Jahre vorher auf Dienstvisum als Sängerin eingeladen worden war von meinen Freunden. Und dann stehen sie da in einer Kirche von 1000 Menschen, die ihnen dazuhören. Und also ich frage mich bis heute, wie ich da absingen können. Ich dachte, meine Güte, und das haben deine Freunde fertiggebracht, dass wir auf die Weise die Grenze überwinden konnten. Und da einfach die Zusammengehörigkeit auch ein Stück gelebt haben. Und das ist mir natürlich nach der Wende auch wichtig gewesen, dann mitzuerleben, wie viel aus meiner Sicht berechtigte Bitterkeit da aufgekommen ist. Weil für mich immer klar war, dass gerade die ostdeutsche Seite so viel einzubringen hätte für unser Land als Möglichkeit, wie hat man gelebt unter widrigen Bedingungen, wo einem nicht alles in den Schoß gefallen ist. Aber da ist ja in vielfacher Weise überhaupt nicht drauf gehört worden. Und dass Menschen da bitter geworden sind, ich kann es nur zu gut verstehen.
Frau Rennefanz, Sie haben gerade eben etwas sagen wollen?
Genau, und da hat Frau Reische-Scheler jetzt aber quasi selbst schon vorgegriffen, weil Sie dieses Stichwort gebracht haben mit der berechtigten Bitterkeit. Mich hätte nämlich noch interessiert, wie sich dann so Ihr Verhältnis oder auch Ihr Blick auf den Osten dann nach 1990 auch geändert hat und wie Sie heute eigentlich die Stimmung einschätzen.
Naja, ich lebe jetzt seit einem Dreivierteljahr in Dresden. Mhm. Mich hat es immer nach Mitteldeutschland gezogen. Es hat aber mein ganzes Leben nicht geklappt wirklich. Und jetzt auf meine älteren Tage hat es geklappt. Ja, und ich merke, dass im Umgang mit den Menschen mir das ungeheuer hilft, dass ich einfach schon in DDR-Zeiten den Kontakt gesucht habe. Und mir ist es ganz wichtig, im Gespräch zu sein und da auch ein offenes Ohr zu haben.
Fühlen Sie sich da manchmal, also genau in diesem Bestreben, eher alleine als Kämpferin, wenn man es überhaupt als Kampf bezeichnen will? Oder merken Sie häufiger, also gibt es solche Verbindungen und werden die vielfach bloß nicht gesehen? Sie sind, bewegen sich in einem Umfeld, wo vielleicht mehr solche Verbindungen auch so sich zuhören, sich Interesse entgegenbringen an den gegenseitigen Geschichten. Vielleicht ist das Usus.
Na, also in meiner Familie, da bin ich die Einzige, die sich da, also zum, wenn ich das jetzt, und wenn ich so in den Medien zuhöre, was Menschen sagen, das ist mir erst nach der Wende klar gewesen, dass ich zu einer Minderheit gehört habe. Das war, für mich war das so selbstverständlich. Ich habe immer gesagt, meine Güte, ich kann doch die Kontakte pflegen, die andere Seite kann es so einfach nicht. Und was war das dann für ein Fest, sage ich jetzt mal, als die Menschen, die ich jahrelang immer wieder besucht habe und die mir Gastfreundschaft gezeigt haben, dass die nun auch mich besuchen konnten. Also das sind ja Dinge, die vergisst man einfach nicht.
Also langgewachsene Kontakte und die Wendezeit dann überstanden haben bzw. intensiviert werden konnten. Sabine Rennefanz und Roland Blum sind quasi bei mir, nicht beide hier im Studio, aber jedenfalls in Studios und Sie sind am Telefon. Und zwar begrüße ich jetzt Frank-Peter Heiklinger. Schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Tag.
Upsala, das war jetzt aber laut, jetzt sind wir alle.
Ja.
Ihre Gedanken.
Ich möchte auf einen Aspekt hinweisen, der sich auf die Mentalität der ehemaligen DDR-Bevölkerung und ich meine die Generation, die also noch in der DDR, die DDR aktiv also oder passiv erlebt hat, hinweisen. Mhm. Die DDR war ja eine Mangelwirtschaft. Und das bedeutete, dass sich eine Schattenwirtschaft entwickelt hat, die aus Tausch, Kompensation und Vitamin B bestand. Die Bevölkerung lebte also in einem Zwiespalt zwischen dem offiziell Dargestellten und ihrer Lebenswirklichkeit. Und diese Schattenwirtschaft führte, grob gesagt, zu einer Korruption. Mhm. Korruption war eben in der DDR ein ganz gängiges Verhalten, wenn man irgendetwas haben wollte.
Herr Heiklinger, darf ich Sie mal ganz kurz unterbrechen, weil ich Sie sagen das so, als ob Sie da genau wüssten, wovon Sie sprechen. Kamen Sie aus der DDR oder wie?
Nein, ich bin West-Berliner und habe in den 70er Jahren Verwandtschaft in Ost-Berlin und in Thale im Harz besucht und habe da beobachten können, wie die Menschen mit dieser Mangelwirtschaft zurechtkamen. Eben, wie gesagt, durch Tausch und Kompensation. Mhm. Und ich denke mal, dass das nicht ohne Folgen für die Mentalität der Bevölkerung geblieben ist und dass sich daraus eben viele Vorurteile erklären lassen, die ehemalige DDR-Bevölkerung gegenüber der Wiedervereinigung entwickelt hat. Und finde, das wird in der Beurteilung der Unterschiede zwischen Ost und West, die auch heute noch bestehen, denn die Mentalität wird ja von Eltern auf Kinder weitergegeben und lebt also noch fort. Genau. Und das wird meiner Ansicht nach zu wenig berücksichtigt.
Die Gedanken von unserem Hörer Frank-Peter Heiklinger. Dankeschön, Herr Heiklinger, für den Anruf. Da hat er ein Thema angesprochen, nämlich dieses von einer Generation auf die nächste Übergeben. Herr Blum, Sie haben einen Film gedreht mit Gift. Da ging es oder da geht es vor allem um, ja, ich hatte es am Anfang gesagt, Umweltsituation 1990 in der ehemaligen, also damals in der DDR. Noch, Sie haben noch zu DDR-Zeiten gedreht?
Ich habe noch zu DDR-Zeiten gedreht. Der Film ist so entstanden. Ich habe ja in den ersten Monaten, das war ja seit langem mal eine Chance, auch für uns als Journalisten, dieses Land verhältnismäßig frei zu besuchen. Ansonsten, so die Kollegen vom Kennzeichen D sind ja nur unter doch strengen Kontrollmaßnahmen überhaupt in der alten DDR journalistisch unterwegs gewesen. Wir konnten einfach los. Am Anfang musste man, da genügte der ZDF-Ausweis, um in die DDR reinzuwandern. Hat keiner mehr richtig geguckt, mit was für Kameras du kamst, wie frei das war. Und das haben wir natürlich so gut wie möglich versucht auch zu nutzen und haben Filme gemacht. Also zum Beispiel mein Besuch für einen Viertelstundenbeitrag in Erfurt, als die Stasi-Zentrale besetzt war. Da konnten wir einfach hinfahren. Das war für uns eine ganz, ganz neue Situation, wie wir in der noch DDR arbeiten konnten.
Sie haben da dann tatsächlich auch engen Kontakt zu Leuten gehabt. Also weil man kann immer auf vieles die Kamera draufsetzen und das Bild dann quasi für sich sprechen lassen und da rein interpretieren. Sind Sie mit den Menschen intensiv ins Gespräch gekommen?
Das habe ich so langsam für mich entwickelt, mich dazusetzen, zuzuhören, nicht auf alles immer gleich die Kamera draufzuhalten, sondern mich einzustimmen und dann auch dabei zu bleiben, auch in der Zeit, wo die Kamera eben nicht läuft. Und so konnte ich einfach für mich Dinge erfahren, zum Beispiel, was gar nicht so oft diskutiert wurde, die Menschen, die damals die Stasi-Zentrale gestürmt hatten und sehr viel auch schon herausgebracht hatten, der Code, der ist ja wohl mit in Erfurt auch geknackt worden. Das waren Menschen, die eigentlich gar nicht weg wollten, die eigentlich mehr eine Hoffnung hatten, dass sich das DDR-System revitalisieren, verändern würde in eine offenere Gesellschaft. Mhm. Die haben zu der Zeit gar nicht darüber diskutiert, dass sie zusammen und D-Mark, das waren bei diesen Menschen überhaupt nicht die Themen. Sie dachten an eine positive Demokratisierung und Weiterentwicklung der Gesellschaft.
Debatten, die Sie also dann da innerhalb der unterschiedlichen Szenen mitbekommen haben. Da waren Sie noch, Frau Rennefanz, zu jung eigentlich, um in diese Debatten da wahrscheinlich einzusteigen. Oder haben Sie da irgendwie was mitbekommen?
Doch. Also das hat ja, also nach dem Mauerfall, also ich weiß nicht genau, wann die Erstürmung der Stasi-Zentrale oder Besetzung der Stasi-Zentrale in Erfurt war. In Berlin war das ja
4. Dezember war das, 89.
In Berlin war das ja dann im Januar, glaube ich, 1990, also so diese Zeit. Und nach dem 9. November 1989, die Ereignisse überschlugen sich ja. Und es gab plötzlich wirklich jeden Tag, passierte mehr, als man eigentlich verarbeiten konnte. Und ich habe das doch auch, wenn ich mich daran erinnere und mit meinen Eltern darüber rede, auch als sehr offene Zeit empfunden. Und wir, also in meinem Umfeld, gehörten eigentlich auch zu den Leuten, die Herr Blum auch kannte, also die auch schon an so eine Reformation des Sozialismus glaubten. Das mag im Nachhinein aus von heutiger Sicht total naiv klingen. Und das war auch eine Minderheit, das muss man wirklich sagen, eine Minderheit der Menschen. Aber die Wiedervereinigung, das war jetzt nicht was, wovon wir träumten. Also ich habe damals auch Tagebuch geführt und habe irgendwie berichtet, was jetzt alles irgendwie, dass sich dauernd irgendwelche neuen Gruppen finden und gründen. Mhm. Und man hat ganz viel geredet, was sich dann ändern müsste und so. Also, und das hat sich dann aber doch im Frühjahr 1990 schon sehr schnell gedreht, wo dann eigentlich klar war, dass es nicht so dazu kommen würde.
Also sowohl bei Herrn Blum als auch bei Ihnen, Frau Rennefanz, intensive Befassung in dieser Wendezeit mit den Hintergründen des Ganzen und auch Pläne entwickeln. Mal hören, wie andere Hörer genau diese Zeit auch erlebt haben und was sie daraus mitgenommen haben. Ich habe jetzt Petra Szybirski am Telefon. Schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Tag. Ich grüße Sie. Schön, dass ich durchgekommen bin.
Ja, Sie rufen aus Eschwege an. Was ist da Ihr Gedanke dazu, auch zu dem gerade, wie fremd wir uns sind oder nicht?
Ich habe das Gefühl, dass wir uns schon noch ziemlich fremd sind, Osten und Westen. Ich habe das damals als Kind im Zonenrandgebiet irgendwie erlebt, DDR und Westen. Für uns war es halt auch immer so, dass auf der einen Seite der Straße quasi ein unüberwindbarer Zaun war, wo wir nicht wussten, was dahinter ist, wo wir nicht einfach hinterfahren konnten. Ich bin mit meinen Eltern damals als Kind oft im kleinen Grenzverkehr nach Eisenach gefahren, weil wir Verwandtschaft hatten in Eisenach, beziehungsweise auch in diesem Sperrgebiet, wo man nicht hinfahren durfte. Deswegen mussten wir uns in der Stadt treffen. Das war immer ganz unheimlich, weil ich hatte wirklich immer Angst oder Sorge, nicht mehr heimzukommen. Mhm. Weil unsere Verwandten haben uns natürlich Honig geschenkt und Eier und weiß ich, weil die hatten eben so nicht viel zu geben und wollten uns das auch was Gutes tun. Und wir durften diese Sachen gar nicht ausführen. Meine Mutter hat die immer ganz, finde ich, versteckt an einem Auto und hat dann zu den Grenzern gesagt, so ja, wir haben alles aufgeschrieben, alles gut. Und ich habe irgendwann gesagt, ich fahre bald nicht mehr mit euch, weil ich wirklich
die Angst
hatte,
zu groß.
Nicht nach Hause zu kommen. Ja. Ne?
Wie haben Sie dann... Wie haben Sie dann...
Ich hatte ein einschneidendes Erlebnis nochmal auf einer Fahrt nach Berlin. Wir wollten nach West-Berlin. Eine Freundin von mir fuhr das Auto und wir haben mit ein paar Leuten im Auto gesessen. Der Rest hat gepennt. Und sie fuhr dann strack in die Hauptstadt der DDR. Das heißt, sie waren mitten in der Nacht in Ost-Berlin auf einmal.
Also falsch gefahren.
Falsch gefahren, genau. Und dann durch Ost-Berlin gefahren, irgendwie in die Stadt reingekommen, ohne über irgendeine eine Grenzanlage zu kommen. Also es gab ja noch diese Wachposten eigentlich normalerweise. Und dann waren wir nachts um 12 in Ost-Berlin und wollten eigentlich nur wieder rüber nach Westen. Haben dann eben irgendwie einen Passanten gefragt, wie kommen wir denn jetzt wieder hier raus? Und er sagte, ja, da vorne ist irgendwie so ein kleiner Grenzübergang, da fahrt mal hin. Und da wurden wir wirklich lange festgehalten und das hat wirklich... Also Ängste geschürt in mir, wo ich dachte,
aber Sie müssen sich natürlich vorstellen, Frau Spieski, von solchen Erlebnissen kann natürlich unser eins nur träumen, ne? Dass man mal plötzlich irgendwie im Westen
versehentlich
landet.
Im Westen gelandet wäre.
Ja.
Diese Ängste, die Sie, von denen Sie da, die Sie auch so mitgenommen haben, haben Sie die nach der Wendezeit eigentlich, meine, Sie sind Erwachsene, überwunden, hat das zu einem Interesse geführt aneinander und zu weiteren Besuchen oder haben Sie das eigentlich dann eingestellt?
Ja, schon. Also ich kann mich erinnern, als die Grenze geöffnet wurde, da war ich halt an dem Wochenende zu Hause. In der Zeit habe ich in Wiesbaden studiert und dann sind wir sofort ins Auto gestiegen und haben dann den Osten erkundet und mein damaliger Freund, mein jetziger Ehemann, wir sind wirklich jedes Wochenende oder in der Woche, wenn wir Zeit hatten, immer irgendwie dann nach Thüringen gefahren und haben da geguckt, wie es da aussieht und ne, was also zum Teil auch Verwandtschaft dann besucht, weil wir halt auch Verwandtschaft hatten, irgendwie hinter der Mauer sozusagen.
Und wie war die Stimmung zwischen Ihnen? Also war das so eine auf Augenhöhe oder wie erinnern Sie das noch? Das Interesse aneinander?
Ja, schon. Also zumindest in der Verwandtschaft, also zu fremden Leuten im Osten hat man jetzt eigentlich weniger Kontakt gefunden, gehabt, keine Ahnung. Das hat sich später dann erst ergeben, weil mein Mann dann auch quasi in der ehemaligen DDR gearbeitet hat und da der einzige Wessi war unter den Ostmitarbeitern und dass man wirklich dann viel voneinander gelernt hat oder erfahren hat, als das wirklich über die Zeit hin nicht so in der Politik passiert ist, weil eben, denke ich doch, die Westpolitik eigentlich so ihren Stiefel durchgezogen hat und der Osten muss halt dann mitmarschieren. Wo hat ja vorhin auch ein Sprecher oder ein Anrufer gesagt, es wäre sinnvoll gewesen, eben beide gute Erfahrungen irgendwie besser zusammenzuführen.
Und überhaupt vielleicht aneinander das Interesse nicht nur zu haben, sondern dann auch wirklich aufeinander zu hören, zuzuhören.
Genau.
0800 2254 2254, unsere Telefonnummer. Dankeschön, Frau Spieski.
Darf ich noch eins loswerden?
Ja, wenn Sie sich...
Und zwar Ihre junge Kollegin, die jetzt da mit im Studium sitzt, die möchte bitte nicht die Stollen ihrer Mutter unterschätzen, weil das waren ja doch handgebackene Stollen und nicht auch gekaufte. Also das würde ich nicht so klein sehen.
Guten Appetit weiter bei Stollen.
Gut.
Danke für den Hinweis. Schönen Tag wünsche ich Ihnen, Frau Spieski. Tschüss. Deutschlandfunk Kultur im Gespräch über 29 Jahre Deutschland wiedervereinigt. Ich begrüße am Telefon Monika Seiler aus München. Schönen guten Tag.
Ich grüße Sie auch und ich habe eine sehr positive Erfahrung zu berichten, die mich damals sehr beeindruckt hat. Großes Verdienst der Pro Familia, Sitz Frankfurt damals, war, dass sie sehr bald nach der Wende in Ostdeutschland Beratungsstellen eingerichtet haben und natürlich auch das Ausbildungsangebot auf die Beine gestellt haben. Und ich habe 93 mit, ich glaube, 12 Ostkolleginnen und einem Kollegen die Ausbildung gemacht. Wir haben uns über 2 Jahre einmal im Monat für ein ganzes Wochenende in Darmstadt getroffen. Und ich war aus viel Interesse und Neugierde heraus eigentlich immer an den Abenden mit meinen Ostkolleginnen im Seminarraum zusammengehockt bei einer Flasche Wein. Und ich habe so viel über ostdeutsche weibliche Biografien erfahren, die mich total beeindruckt haben, bis hin zu den Vergleich natürlich. Die haben viel früher geheiratet, viel früher studiert, waren super ausgebildet und haben einen Beruf ausgeübt, auch wenn sie Kinder hatten. Auf unserer Seite waren dann eher die, die sehr gut ausgebildet waren, aber dann keine Kinder hatten. Oder auch zum Beispiel, ich hatte noch einen ganz kleinen Sohn, 5 Jahre alt, und eine gleich alte DDR-Kollegin war schon Oma. Und über alle diese sehr unterschiedlichen Biografien haben wir uns derart gut unterhalten. Ich habe mich irgendwann dann ganz in die Ostgruppe integriert gefühlt. Unsere Westkollegen sind meistens ausgegangen, Disco, Kino etc.
Das wollte ich nämlich gerade nachfragen. Also das klang jetzt immer so, als ob Sie alleine aus dem Westen da waren. Nein, ja, das waren auch andere, aber Sie...
Das war tatsächlich so. Mhm. Also ich war eigentlich fast die einzige Westdeutsche, die dann am Abend immer in der Ostklicke saß. Und ich habe mich da einfach total gut aufgehoben gefühlt. War damals alleinerziehend, hatte also auch nicht so viel Geld. Ich habe auch nur den Osttarif bezahlen müssen bei der Pro Familia, dankenswerterweise. Und habe mich einfach integriert und verstanden gefühlt und umgekehrt ganz viel Neugierde. Und ich habe die Kolleginnen zum Teil dann besucht in Potsdam, in Chemnitz, Meißen.
Das ist interessant, also, was Sie erzählen, Frau Seiler.
Unglaublich fruchtbar gefunden.
Das ist also offenbar auch dem geschuldet, dass Sie eben aktiv auch das Gespräch gesucht haben und dann zugehört haben. Frau Rennefanz, Sie haben ja in Hamburg studiert. Wie großes Interesse sind Ihre Ostgeschichten gestoßen da?
Null, absolut null. Und ich fand das jetzt ganz rührend, was die Frau Seiler erzählt hat. Und ja, ich glaube schon, dass es diese punktuellen Interessen gab, vielleicht auch Überschneidung, vielleicht gerade, wenn man alleinerziehend war, sich da auch wohler gefühlt hat, weil das war ja zum Beispiel im Osten überhaupt kein Stigma gewesen und Alleinerziehende waren auch, also diese Schlechterstellung, die es heute gibt, das gab es damals nicht. Aber in Hamburg, ja, ich wurde eigentlich immer irgendwie von so einer Warte schon so herab befragt, ja, waren deine Eltern bei der Stasi, hattet ihr einen Trabi, haha. Und dann kamen halt auch immer diese Geschichten, wie schlimm das war mit dem Transit und so. Und also es gab so gar keine Haltung von einem echten Interesse. Und ich habe dann auch irgendwann aufgehört zu sagen, dass ich aus dem Osten komme. Hm.
Frau Seiler, Sie haben also was ganz Wichtiges angesprochen, eben genau zuzuhören und auch mal das mitzubekommen, was im anderen Teil, im jeweils anderen Teil, nämlich vielleicht interessant und gut gelaufen ist. Dankeschön für Ihren Anruf hier in unserer Sendung, wo wir zum 29. Mal die deutsche Wiedervereinigung feiern, wollen wir uns darüber unterhalten, wie offen sind wir Menschen eigentlich in Ost und West für das jeweils andere, neue, das Gegenüber. Unter der 0800 2254 2254 können Sie sich beteiligen oder per E-Mail gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Bei mir ist Sabine Rennefanz, Autorin und Journalistin, in Eisenach geboren, und Roland Blum, Dokumentarfilmer, in Hessen geboren. Herr Blum, Ihren Film Mitgift haben wir jetzt ja schon ein paar Mal so erwähnt. Sie haben über mehrere Jahrzehnte von 1990 bis 2013 immer wieder die gleichen Gegenden besucht. Was für eine in der DDR, in der ehemaligen DDR, was für eine Entwicklung haben Sie dokumentiert?
Ich fing eigentlich mit dieser Idee Mitgift an, weil ich unsere Berichterstattung, die sehr stark in dieser wilden Zeit von der großen weiten Welt, Reagan, Gorbatschow, Kohl, Modrow, aber das, was mir so ins Auge fiel als Filmemacher, Bildermacher, davon ist mir viel zu wenig vorgekommen. Und da entwickelte sich die Idee, das sollte man mal aufzeigen, denn so wie damals die DDR aussah, konnte ich mir nicht vorstellen, dass das lange so bleiben wird, denn das war teilweise so schrecklich, was ich da sehen, riechen und schmecken konnte, dass ich mir nicht vorstellen konnte, dass das nicht so schnell wie möglich unter den neuen politischen Bedingungen verändert wird.
Was haben Sie denn dann für Leute getroffen? Denn das ist ja das Interessante an Ihrem Film. Sie haben Leute getroffen, die eben zu DDR-Zeiten schon dagegen ankämpften. Also da musste gar nicht unbedingt der Westen kommen, um den Anstoß zu geben, vielleicht aber die Mittel zu geben. Was haben Sie da erlebt?
Ich bin natürlich erstmal so dem Zufallsprinzip gefolgt. Was stark war, waren der Kulturbund. Da fand ich Menschen, die auf meiner Wellenlänge im Prinzip geschwungen haben. Da waren eigentlich gar keine großen Unterschiede im Erkennen von Welt und Umwelt. Also eben nicht nur die Umwelt, sondern die Welt, in der wir leben. So weit waren wir da gar nicht auseinander. Und was auch mir eine Struktur gab in meinen Anfangsrecherchen, als die DDR ja noch ein weißes Blatt für mich war, waren die Kirchengruppen, die ganz gut vernetzt waren. Mhm. Und über die habe ich mir so ganz langsam eine kleine Struktur gebildet. Und der bin ich dann nachgegangen, weitergereicht worden. Und so haben sich dann meine Eindrücke dann zu Facetten zusammengefügt.
Und so haben Sie Menschen vor die Kamera auch bekommen, die eben erzählt haben, wie sie dann tatsächlich in verschiedenen Gebieten der DDR gegen verschiedene Umweltverschmutzung kämpften. Und die haben sie über viele Jahrzehnte eben begleitet. Sagen Sie uns noch zwei Sätze zu dem, wie Sie die Entwicklung wahrgenommen haben.
Am Anfang konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass mitten in Europa, in einem Land, das, die, glaube ich, damals so die Nummer 10 der Wirtschaftsnationen war, so runtergekommen sein kann, wie das, was ich sehen konnte. Also Bitterfeld, Wolfen, das waren Situationen, teilweise, weil industriell entstanden, die schrecklicher waren in meinen Augen als das, was ich in der dritten Welt gesehen
habe. Aber kommen Sie
hatte.
Doch mal auf die Entwicklung. Wir wollten ja jetzt ein bisschen auch die Spanne machen bis ins Heute.
Ja, mit der Voraussetzung habe ich eine Struktur geschaffen und war mir darüber klar, große Veränderungen auch optisch darzustellen. Dazu braucht man Zeitsprünge. Und dann habe ich mich entschlossen, Kontakt zu diesen Menschen zu halten, sie gar nicht so oft zu besuchen, um dann Sprünge in diesen 10-Jahres-Rhythmen zu dokumentieren. Denn das ist eine Größenordnung, die die Kamera auch braucht, damit der Zuschauer auch eine Chance hat, das zu erkennen.
Der Film von Roland Blum zeigt eben viele Entwicklungen auf dem Gebiet der ehemaligen DDR. Seit Jahrzehnten fährt er dahin als Dokumentarfilmer. Sie haben eben was ganz Interessantes gesagt, Herr Blum, und ich würde das gerne an Frau Rennefanz auch weitergeben. Sie haben so im Nebensatz, da waren wir gar nicht weit voneinander entfernt, nämlich, also die Leute im Osten, die Leute im Westen, wie Sie mit ihrer Herkunft, mit Ihrem Rangang, nämlich beim Thema Naturschutz oder Umweltschutz. Also wir überlegen ja heute, inwieweit sind wir uns fremd, inwieweit haben wir überhaupt miteinander zu tun? Denn das ist ja die Analyse, auch nach 30 Jahren Mauerfall, dass wir, dass die Stereotype Ost-West typisch viel festgebrannter sind, als man sich das vielleicht hätte erträumen oder im Albtraum sich vorstellen können, dass wir immer noch so festgefahren davon reden. Wenn aber ein gemeinsames Thema da ist, dann ist das vielleicht ganz anders.
Das funktioniert ganz schön.
Eben sagte die eine Anruferin pro Familia, jetzt sagen Sie Umweltschutz, Frau Rennefanz, was meinen Sie? Ein gemeinsames Thema, ein gemeinsamer Kampf, führt der uns nicht viel näher zueinander?
Ja, also das wäre ja auch jetzt ein Thema für die Zukunft, Umweltschutz. Mhm. Also eins aus der Vergangenheit, wo man auf gemeinsame Erfolge, also was sich in Bitterfeld und in der Umgebung dort getan hat, das ist ja auch was durchaus Positives. Also wo man eigentlich auch in die Zukunft gemeinsam gucken könnte, weil das ist ja eigentlich das überbordende Thema, die Klimakatastrophe. Daraus könnten wir ziehen. Wir hätten nach 1990 womöglich auch bei den ganzen Gleichberechtigungsfragen viel draus ziehen können. Also in der DDR gab es schon eine flächendeckende Betreuungseinrichtung von Kitas. Und daraus hätte man viel ziehen können.
Dann nehme ich jetzt gleich mal unsere Hörerin Grit Rehbein aus Rostock hier mit zu uns in die Runde. Schönen guten Tag, Frau Rehbein.
Guten Morgen.
Sie rufen aus Rostock an. Ja, hier hören Sie gut. Ihre Erfahrungen mit dem Neugierigsein, Offensein, aufeinander, miteinander zu tun haben, wie sind die?
Eigentlich sehr, sehr gut. Ich bin kurz vor der Wende geboren, aber nach dem Mauerfall war natürlich nicht gleich alles anders. Und habe das als Kind eigentlich immer so erlebt, dass gerade das Zusammensein eine große Rolle gespielt hat. Also weniger die wirtschaftlichen Aspekte, wie viel man hatte, sondern was man hatte und mit wem. Und das sind eben Dinge wie gute Musik auch aus dem Osten, die ich auch als Kind schon gerne gehört habe. Im Garten sein mit den Großeltern, zusammen kochen. Und ich habe das so selbst so erfahren, dass ich nie den Eindruck hatte, dass man als Frau weniger erreichen kann als Mann.
Sind das Dinge gewesen, über die Sie aus Rostock stammend, also sind das Themen, mit denen Sie, wenn Sie heute mit jungen Leuten, was weiß ich, aus Marburg oder aus Hamburg sprechen, sind da unterschiedliche Herangehensweisen, unterschiedliche Sichten auf diese Themen?
Also ich würde sagen, dass ich das mittlerweile auf jeden Fall schon sehr angeglichen hat. Also ich habe Freunde aus dem Osten, aus dem Westen. Einige sind vor der Wende geboren, andere danach. Aber eigentlich ist das als Thema eigentlich nicht mehr, spielt es gar nicht mehr so eine große Rolle, würde ich sagen. Also ich finde einfach, dass es weniger wichtig ist, was man hat, sondern mit wem und wie man seine Zeit verbringt und was man tut und was man für ein Mensch ist.
Ein interessanter Aspekt, Frau Rehbein. Dankeschön. Frau Rennefanz, wie ist Ihre Erfahrung, wenn Sie mit, also Frau Rehbein sagte jetzt gerade, kurz vor der Wende geboren, also jetzt um die 30-Jährigen, aber vielleicht auch mit den Jüngeren. Ist dieses, was wir vielleicht erfahren oder was wir erinnern, nämlich ein sehr distanziertes Aufeinander zugehen, festgefahren sein in irgendwelchen alten Bildern, da spielt das vielleicht in Generationen ab 30 gar keine Rolle mehr. Vorhin sagte ein Hörer was von, das wird über Generationen vererbt.
Nämlich, ich weiß nicht, ob die Frau Rehbein noch in der Leitung ist. Ja, sind Sie ist noch in der Leitung? Nämlich würde interessieren, haben Sie auch mal im Westteil des Landes gelebt oder haben Sie Ihr Leben im Prinzip in Rostock verbracht bisher?
Also die Zeit, die ich nicht in Rostock verbracht habe, habe ich nicht in Deutschland verbracht, deswegen. Aber ich bin auf jeden Fall auch schon öfter und auch etwas länger im Westteil des Landes gewesen und verbringe da auch immer wieder Zeit.
Ja, ich glaube schon, dass es was anderes ist in dieser Generation bei den unter 30-Jährigen, weil die viele diese sehr harten Konfrontationen in den 90ern nicht so direkt miterlebt haben, weil sie einfach da noch klein waren. Und was ich auch festgestellt habe, es macht wirklich einen super großen Unterschied, ob man dann in Westdeutschland gelebt hat und dann auch mit diesen Stereotypen konfrontiert wurde und sich rechtfertigen musste und immer wieder die Biografie erklären musste. Also das ist, glaube ich, auch so ein Hierarchieverhältnis. Also der Ostdeutsche muss immer erklären, warum er anders ist und wie er ist und so. Und das ist bis heute eigentlich so.
Ich habe neulich
das habe ich eigentlich nie so empfunden, dass man mir immer erklären musste, warum es vielleicht dort etwas anders ist. Ich empfinde das gar nicht so, das Anderssein. Das Besondere an dieser Zeit ist für mich immer noch zu erkennen, dass die Welt veränderbar ist und dass man sogar in einer aussichtslosen Situation, in der sich ja die meisten Menschen bis zum Fall der Mauer in der DDR befunden haben, dass diese Aussichtslosigkeit eben keine Zukunft, sondern auch aus der Aussichtslosigkeit ist eine Veränderung möglich. Okay. Und das ist doch wunderbar bewiesen. Und das macht mir sogar für den Moment Hoffnung, wenn ich sehe, wenn wir bei den jungen Leuten bleiben wollen, dass eine Greta eine weltweite Situation geschaffen hat, die auf Veränderung hoffen lässt. Also das, was in der DDR in einem verhältnismäßig kleinen Land als Veränderung geschehen konnte, von innen heraus, aus der eigenen Kraft heraus. Das macht ja doch auch Hoffnung, dass eine Veränderung jetzt in viel größerem Rahmen stattfinden
Frau
kann.
Frau Rehbein, Sie wollten, haben darf, auch gerade gesagt?
Darf ich dazu nochmal kurz was sagen? Es wird immer sehr strikt geteilt zwischen der DDR und Westdeutschland. Aber auch innerhalb der DDR gibt und gab es so viele Unterschiede. Norden, Süden, Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern, wo ich herkomme. Also das ist ja nicht so, dass es nur den Osten und den Westen gibt. Auch es gibt, wir hatten vorhin beim Kakadu gerade die ganzen Bundesländer. Mhm. Da hat man ja gesehen, wie unterschiedlich die Herkunft auch heute noch Menschen in ganz Deutschland prägt. Egal, ob sie jetzt aus Hamburg sind oder aus Bayern oder und selbst innerhalb von Bayern gibt es Unterschiede. Also
erweitern wir vielleicht unser Thema Ost, West, Nord, Süd. Wie unbekannt oder wie bekannt sind wir uns eigentlich? Unsere Sendung heute hier im Deutschlandfunk Kultur 0800 2254 2254. Frau Rehbein, danke schön für Ihren Anruf.
Eine Sache noch. Auch zu DDR-Zeiten konnte man reisen. Meine Eltern waren zu DDR-Zeiten in Bulgarien und haben da 3 Wochen Urlaub gemacht und sind da durchs Land gewandert, was man heute ja auch gerne tut. Und naja, es waren halt andere Länder, andere Sitten.
Und andere Ziele. Ein Aspekt, den wir vielleicht jetzt, wenn wir die Musik weiterhören, danach nochmal gerne aufgreifen. Dankeschön, Frau Rehbein. Tschüss.
Gerne. Tschüss.
Wiedervereinigt und weithin unbekannt? Fragezeichen, ein Land oder fremde Welten? Auch Jahrzehnte später, dieses Thema behandeln wir heute am Tag der Deutschen Einheit. Im Studio sind Sabine Rennefanz und Roland Blum. Und jetzt ist zugeschaltet Ines Herr aus Dresden. Frau Herr, schönen guten Tag.
Ja, guten Tag.
Schönen guten Tag. Sie haben uns schon verraten, dass Sie Frau Rennefanz kennen.
Ja.
Welche Verbindung gibt es da?
Genau, wir sind in eine Klasse gegangen.
Sie erinnern sich auch an
das.
Genau. Und wir hatten auch zu Ihrem Buch ein Gespräch, wo wir uns darüber unterhalten haben, wie unsere gemeinsamen Erinnerungen an die Zeit sind.
Die Eisenzeit. Sie wollten sich jetzt hier auch zu Wort melden.
Genau. Ich lebe ja in Dresden, komme aber eigentlich aus der Berliner Ecke ursprünglich, bin schon sehr lange hier, habe hier studiert und ich erlebe jetzt ja quasi hautnah diese Frage mit, was macht Ost und West aus, also die alten und die neuen Bundesländer, wenn es um die Frage AfD-Pegida geht. Mhm. Also ich denke, es ist schon, wir haben ja gerade über Generationen geredet und da ist mir eigentlich so bewusst geworden, es ist tatsächlich, glaube ich, ein Generationenproblem, denn den jungen Leuten ist es, glaube ich, die nehmen das anders wahr, während die ältere Generation eben für diese Sachen, die die AfD oder für die AfD oder Pegida steht, eben da aufnimmt, also offen dafür ist, aufgrund auch, denke ich, schon der Entwicklung in der Wendezeit.
Führen Sie Gespräche darüber, dass Sie also so ein bisschen in Ihrem Umfeld mitbekommen, was die Gründe dafür sind?
Wir führen auf jeden Fall Gespräche in der Familie, im Büro, also auf der Arbeit und auch mit unseren Kindern zum Teil. Mhm. Also das ist auf jeden Fall ein Thema in Dresden und auch in Sachsen, denke ich.
Und was wäre Ihre Theorie da?
Also ich denke schon, dass es eben, wir hatten ja auch darüber geredet, dass die Wendezeit ja auch unterschiedlich wahrgenommen wurde, also ob man jetzt gleich eine Wiedervereinigung möchte oder nicht. Und man hört halt jetzt zunehmend auch wieder so die Stimme, ja, es ging vielleicht zu schnell, das wurde so übergestülpt. Und das ist das, was hier vielleicht nicht jetzt unbedingt in Dresden, aber im Umland von Dresden eben, ja, so die Leute bewegt. Es ist halt alles schnell gegangen und man hat dann diese Erinnerung an die Zeit davor und es verklärt sich. Mhm. Und man hat dann so dieses Meckern über die Zeit jetzt, weil die Unterschiede für die Leute eben dann so extrem sind.
Sie haben gerade gesagt, Sie glauben, dass das aber ein Generationenproblem ist. Das heißt, Sie nehmen in Ihrem Umfeld wahr, dass das die jüngere Generation so nicht mehr betrifft.
Nee, die sieht das eher kritisch. Also ich denke, wenn es dort Anhänger auch gibt in den jüngeren Kreisen, dann liegt das sicherlich auch an dem familiären Umfeld dann. Also das würde ich schon so sehen, aber ich denke, es ist eher ein eine Sache, die ältere Generation anspricht.
Da sprechen die Zahlen natürlich von den Wahlen so ein bisschen dagegen. Das fand ich ja auch total interessant bei den Wahlen jetzt in Brandenburg, dass die größte Zustimmung bei den 18- bis 35-Jährigen zur AfD war. Und in Sachsen war es auch sehr hoch bei den Jüngeren. Das hat mich total überrascht und ehrlich gesagt auch ziemlich verwundert. Also, und ich habe da auch jetzt nicht so eine richtige Erklärung für.
Also ich kann eben wirklich nur sagen, dass es bei uns, aber ich bin eben wahrscheinlich auch in einem anderen Umfeld, dass es eben schon so ist, dass es da kritisch gesehen wird, dass man auch nicht möchte, dass Sachsen so dargestellt wird im Umfeld. Aber
und da haben wir wieder einen ganz interessanten Punkt, nämlich wieder diese Stereotype, weil viel aus dem Westen, da heißt es, na klar, der Osten ist braun. So. Fertig. Ist auch abgefragt worden, tatsächlich durch die Migrationsforschung, wie vom Westen her eigentlich der Osten, also ich teile es jetzt tatsächlich mal so, gesehen wird. Und da gibt es eben diese drei Stereotype: Opfer, der Opferstatus, wir sind Opfer, dann das andere radikal sein, also eben in Richtung AfD rechts, und das dritte sind nicht angekommen, die im Osten sind nicht angekommen. Die Stereotype bestehen nach wie vor, wobei ich mich jetzt nicht erinnere bei der Umfrage, ob das eine besondere Alterskohorte war, die da abgefragt worden ist. Wenn Sie, Herr Blum, der Sie ja jetzt sehr viel auch im Osten, ich möchte jetzt einfach mal bei der Ortsbezeichnung oder geografischen Bezeichnung bleiben, wenn Sie da rumfahren, über Jahrzehnte und mit den Menschen reden, haben Sie diesen Generationenunterschied auch festgestellt, diesen Generationenunterschied, den Frau Herr feststellt, dass also die Verklärung vielleicht oder der besondere Kampf vielleicht in einer Generation stattfindet und die jetzigen jungen Leute vielleicht ganz anders auf West-Ost gucken?
Also das Besondere, was mir aufgefallen ist, die jungen Beweglichen sind ja erstmal so schnell wie möglich abgehauen. Ab in den Westen. Wo sind sie hingegangen? Stuttgart, Düsseldorf, München, Frankfurt, Hamburg. Also dass so ein Ausbluten einer ganzen Altersgruppe für mich das viel größere Problem ist, dass diese Lücke nur sehr schwer wieder sich in auch nur kleinem Ausmaß zurückgefüllt hat. Das ist, glaube ich, ein großes Problem. Und die Menschen, die mit diesen Erfahrungen zurückgekommen sind, haben natürlich einen ganz anderen befruchtenden Anteil in der Debatte als die Menschen, die, in der Uckermark geblieben sind und dort Veränderungen erleben mussten, die unvergleichlich sind zu Veränderungen, die in anderen Teilen unseres Landes stattgefunden haben. Also Landwirtschaft, Landwirtschaftsbetriebe mit 4000 Hektar, die heute vollautomatisiert schrecklichste Landwirtschaft betreiben, aber keine Arbeitsplätze mehr bieten. Wenn man sich überlegt, wie die dörflichen Strukturen in Mecklenburg, Brandenburg und in anderen Teilen des Landes waren, das ist ja alles zerstört worden. Es war ja ein vollständig fast autarkes System gewesen. So ein Unternehmen hat ja fast alles vom Schneider über den Schlosser, Metzger, Bäcker, es war ja alles vorhanden und das ist verloren gegangen. Ein wunderbares Beispiel dazu, dass etwas Wichtiges verloren gegangen ist, ist zum Beispiel die medizinische Versorgung, gerade im ländlichen Raum. Das sind Dinge, dass die Menschen wahnsinnig betroffen macht.
Ja. Sind das auch Ihre
Ängste
Erfahrungen,
erzeugt.
Frau Rennefanz?
Na, ich wollte noch mal was zu dieser Generationenfrage sagen, weil ich glaube, es ist eine Generationenfrage in gewisser Weise, aber es hängt auch damit letztlich zusammen, wie erfolgreich man doch auch mit dieser in dieser neuen Welt lebt, also neue Welt auch im Sinne von Globalisierung, ob man in einer Großstadt lebt, ob man auf dem Land lebt, ob man eine akademische Ausbildung hat oder keine akademische Ausbildung. Also da sehe ich eher auch so die Trennlinien, und es ist halt halt so, also die DDR war eine werktätigen Gesellschaft. Nach der Wende sind vor allen Dingen ja Frauen und Leute, die studieren wollten, weggegangen. Und wir haben da, glaube ich, einfach sehr große kulturelle Unterschiede, auch innerhalb Ostdeutschlands. Das wird oft übersehen, das hat die eine Anruferin vorhin gesagt. Den Osten gibt es eigentlich nicht. Also es gibt eigentlich irgendwie 16 Millionen verschiedene Geschichten und es gibt so große Unterschiede auch zwischen Dresden und Rostock und Stadt und Land. Und da wünsche ich mir eigentlich ein genaueres Hinschauen auch und ein genaueres Erfragen, was die Lage eigentlich ist.
Ja, die Verallgemeinerung in diesen dahergeredeten Trennlinien, die finde ich sowieso sehr schrecklich. Zwischen Ostfriesland, Bayern und Sachsen und Mecklenburg sind einfach traditionell über Jahrhunderte entstandene Mentalitätsunterschiede auch in Sprache, Kultur, auch wie die Wirtschaft in diesen Regionen. Das eine ist eben mehr der ländliche, bäuerliche Raum. Die Küstenländer sind schon immer anders strukturiert gewesen als das Hochgebirge.
Da haben Sie recht, Herr Blum. Aber natürlich gibt es trotzdem auch noch eine 40-jährige Diktaturerfahrung, die man natürlich...
Die auf der einen Seite dann da war und auf der anderen nicht.
Auch nicht weg.
Die
haben wir auch noch. Wir haben eine extreme Deindustrialisierung erlebt. Also es sind ja nicht nur Menschen weggegangen. Es sind auch extrem viele Betriebe geschlossen worden, gerade in Sachsen. Und auch wenn die Leute sich heute vielleicht materiell aufgerappelt haben, fühlen die sich natürlich zum Teil trotzdem abgehängt, wenn da nur immer so Kleinststrukturen sind und kleine Betriebe und die sich irgendwie so über Wasser halten. Also wo dann einfach auch ganz viel fehlt, was halt gerade Anfang der 90er Jahre in dieser harten Deindustrialisierung durch die Treuhand abgebaut wurde. Und das sind Erfahrungen, die man natürlich jetzt in Dithmarschen oder im Ostfriesland nicht so gemacht hat.
Am Tag der deutschen Einheit. Ihre Eindrücke von der Nähe oder Ferne Ost zu Westdeutschen, West zu Ostdeutschen. Wir haben auch gerade festgestellt, Nord zu Süddeutschen könnte man vielleicht sogar noch dazu nehmen. Aber wir wollen natürlich tatsächlich auf Wiedervereinigungsthemen zu sprechen kommen. Gespräch@deutschlandfunkkultur.de ist unsere E-Mail-Adresse und unter der hat uns Nadja Geldmacher geschrieben. Sie schreibt wahrscheinlich auch als Replik von einigen Anmerkungen hier sich als Ostlerin immer rechtfertigen zu müssen, schreibt sie, auch als Westlerin, die im Osten lebt, musste ich mich häufig erklären, hatte das Gefühl, mich täglich rechtfertigen zu müssen. 8 Jahre Vorpommern haben mich dennoch sehr geprägt und mein Interesse an kulturellen Unterschieden geweckt. Sie schreibt, sie sei fast 50, aber für die Generation ihrer Kinder, die so ca. 20 sind, ist das Thema Ost-West überhaupt nicht präsent. Das also eine E-Mail unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Jetzt möchte ich am Telefon Susanne Vopel begrüßen aus Lübeck. Schönen guten Tag, Frau Vopel.
Ja, schönen guten Tag.
Ihre Erfahrung oder?
Ja, ich möchte mich auch zu zwei Generationen äußern. Und zwar, ich selbst bin Jahrgang 1969 in Potsdam geboren und ich möchte was zu sagen zu meinen Eltern und zu mir, wie wir das erlebt haben. Mhm. Meine Eltern sind zur Zeit der Wende so alt gewesen wie ich ungefähr jetzt, also 50, Mitte 50. Und sie haben die Zeit natürlich ganz anders erlebt als ich. Ich war damals Anfang 20, mitten im Studium. Für meine Eltern brach damals ihre Welt, die sie ihr ganzes Leben lang gelebt hatten, zusammen. Für mich eröffnete sich eine neue Welt. Ich habe alle Chancen nutzen können und meine Eltern nur teilweise. Also mein Vater eher schon, meine Mutter eher nicht. Und dass solche Leute, die das erlebt haben, heute mit einer anderen Sicht auf diese Wende schauen, das finde ich völlig verständlich. Mhm. Und ich möchte da eine Lanze für die 70- bis 80-Jährigen brechen, dass sie eigentlich damit nicht einverstanden sind. Und vor allem, was sie bemängeln, ist, dass keiner sie fragt, wie es gewesen ist. Und alle wissen, wie es gewesen ist. Und da möchte ich Ihren Gesprächspartner mit einschließen, habe ich vorhin gehört, wenn er sagt, das war in der DDR damals für alle eine aussichtslose Situation, dann stimmt das so nicht. Und dann ist das eine Verallgemeinerung, die meine Eltern sicherlich schon wieder auf die Palme bringen würde. Mhm.
Herr Blum, Sie fühlen sich angesprochen?
Ja, aussichtslos in dem Sinne, wenn Sie sich die Umweltsituation und die Zukunft der Kinder betrachten, die nur diesen Bereich sehen wollen, dann war diese Wende extrem wichtig, denn so weiter zu wirtschaften, wie in den Industriestandorten der DDR gewirtschaftet wurde, wäre nur noch extrem kurze Zeit überhaupt möglich gewesen und dann wäre der Totalzusammenbruch gekommen. Und das muss man einfach mal sehen.
Also die Verengung jetzt auf dieses Aussichtslos auf diesen Bereich, Frau Vopel, aber Sie haben einen anderen wichtigen Bereich angesprochen, nämlich dass genau das eigentlich immer so gesagt wird. Also wir wissen, wie es bei euch aussah.
Genau, das ist das, was meine Eltern sehr, sehr ärgert. So. Also mich jetzt nicht so. Ich habe einen anderen Blick, aber sie ärgert das sehr. Und sie mögen auch solche, ich weiß nicht, ob sie jetzt solche Radiosendungen zum Beispiel sich anhören, solche Fernsehinterviews und so, das mögen sie gar nicht mehr hören.
Wie reden Sie denn mit Ihren Eltern darüber, weil Sie ja also auch andere Erfahrungen gemacht haben?
Ja, aber wir sind da ganz offen miteinander und ich respektiere das voll und also sie sind auch nicht verklärter Ostfanatiker, so würde ich es überhaupt gar nicht.
Das wäre ja eine andere Schublade, in die auch gleich wieder geschoben werden könnte. Genau wie übrigens aber die Schublade desinteressierter Wessi oder besser Wessi ja auch diese Schubladen sind, die manche Westler eben auch durchaus nicht mehr haben möchten.
Da gebe ich Ihnen auch recht. Da gibt es auch, da kommen wir manchmal auch an kleine Konflikte in unseren Gesprächen zu Hause. Das ist richtig, wenn ich zu Hause bin. Ich lebe seit 15 Jahren in Lübeck und das ist wahr. Sowas gibt es auch.
Aber Sie führen Gespräche darüber. Das ist ja vielleicht der Schlüssel überhaupt.
Das will ich hoffen.
Frau Vopel, danke schön für die Anmerkungen, die Sie hier gemacht haben. Frau Rennefanz, das würde mich übrigens interessieren, in Ihrer Familie, werden da eigentlich die verschiedenen Erfahrungen abgeglichen? Oder weil Frau Vopel eben so interessant sagte, die möchten eigentlich nicht mehr unbedingt darüber reden.
Ja, also ich habe ja dieses Buch geschrieben, Eisenkinder, und da habe ich auch versucht, so Dialog mit meinen Eltern über diese Zeit zu führen. Und das ist teilweise gelungen, also mit meiner Mutter sehr viel eher als mit meinem Vater. Also ich beschreibe das dann so, dass mein Vater halt mit mir darüber nicht reden konnte, aber wir führen dann halt so ein E-Mail-Interview und das ist schon auch sehr interessant, also weil er weil er diese Zeit auch anders natürlich wahrgenommen hat als ich, also gerade so diese Arbeitslosigkeit, also eine Lage, also er ist 1990 dann arbeitslos geworden hat dann wieder was gefunden, wurde dann wieder arbeitslos, also so eine typische gebrochene Erwerbsbiografie hat gesagt, wir kannten das halt überhaupt nicht. Die Lage hat mich völlig überfordert. Das war eine existenzielle Katastrophe. So Arbeitslosigkeit gab es ja im Osten nicht. Und das war schon also sehr, sehr heftig. Und meine Eltern, die waren damals jünger als ich jetzt, 39, 40. Und die wurden natürlich schon auch so aus dem Leben rausgerissen. Und da gab es sehr, sehr lange auch bei meinem Vater eine große Bitterkeit, weil er hat zwar 45 Berufsjahre, aber natürlich Mini-Rente, ne, durch diese vielen Unterbrechungen. Und wenn er als Schlosser im Westen ohne Unterbrechung gearbeitet hätte, keine Ahnung, bei VW oder so, der hätte jetzt natürlich ein super Einkommen, ne, und ein super Auskommen. Und da kommt, glaube ich, auch viel Bitterkeit und Unzufriedenheit her. Und da gibt es natürlich bei uns auch Friktionen in der Familie.
Also wieder die Gespräche zwischen den Generationen können durchaus sehr unterschiedlich ausfallen. Am Telefon André Dehr aus Braunschweig. Schönen guten Tag, Herr Dehr.
Ja, guten Morgen, Frau Heise.
Guten Morgen.
Ich muss mich ernüchtert und auch ein bisschen traurig äußern. Mhm. Und vor allem eben auch kritisch. Ich bin vor kurzem zurückgezogen in den Westen, in Anführungszeichen, habe 3 Jahre in Leipzig und Halle gelebt. Meine Mutter, muss ich vorab sagen, stammt aus Halle. Ich kenne also die DDR aus Honeckers Zeiten bestens und habe mich da als Kind immer pudelwohl gefühlt. Die Wärme der Menschen war wunderbar. Und diese Wärme habe ich auch jetzt als erwachsener Mann mit Anfang 50 wiederentdeckt, genauso wie als Kind. Im Alltag war ich oft regelrecht berührt über diese Wärme. Aber sobald es irgendwie in Anführungszeichen intimer wurde, die Oberfläche konnte man nicht überwinden. Es blieb immer bei der Oberfläche. Und ja, ich bin wirklich ein offener Mensch und ein herzlicher Mensch. Und bin jedoch wirklich nach 3 Jahren vor kurzem wirklich ernüchtert zurückgekehrt.
Sie haben dort, also wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, es hallt bei Ihnen ein wenig, deswegen haben wir eine etwas schlechte Leitung. Sie sind von West nach Ost gezogen, nach Leipzig haben Sie, glaube ich, gesagt oder so.
Und Halle.
Und haben dort dann auch beruflich Kontakte gehabt, also Sie haben dort gearbeitet.
Genau, und privat natürlich auch. Genau.
Und privat, und die privaten Kontakte, da haben Sie das Gefühl gehabt, es sind doch große Mentalitätsunterschiede, oder woran sind Sie, woran ist es ja, gescheitert, an welcher Stelle?
In meinen Augen gigantisch gewesen, die Unterschiede in der Mentalität, vor allem ganz speziell von Mann zu Mann. In der weiblichen Welt, da war es ganz anders, da ist viel mehr Charme, viel mehr Offenheit, aber ja, dieser Bereich Mann zu Mann, der war schon sehr unterkühlt. Das war nicht schön.
Mhm. Haben Sie eine Idee, wie man solche Mentalitätsunterschiede aufbrechen kann oder angehen kann? Oder würden Sie, wir hatten jetzt immer Generationenfrage hier im Raum.
Ja.
Oder ist das eine Generationenfrage und irgendwann kein Thema mehr?
Es ist mir ein Rätsel, ich kann es nicht sagen, weil ich wirklich denke, mit Offenheit dort gewesen zu sein, dort gelebt zu haben. Und ich kann mir auch den Unterschied nicht erklären, warum die Frauen dort allesamt offen und charmant waren und eben gerade die Männer so verschlossen und auch voller Komplexe. Ich muss es wirklich sagen, sehr komplex beladen. Ich bin jetzt kein Hühne mit 1,90. Ich bin, ja, ich kann mir es nicht erklären. Ich kann die Frage, die Sie stellten, nicht beantworten.
Herr Dehr, aber Sie haben diese Frage jetzt mal in den Raum gestellt, die ich vielleicht auch weitergeben möchte. Dankeschön dafür. Frau Rennefanz, Männer, Frauen, ich glaube, das hatten wir vorhin auch schon mal. Viele Frauen haben den Osten verlassen nach der Wende. Ist das, was Herr Dehr beobachtet, finden Sie das irgendwie wieder?
Ja, ich kann natürlich jetzt nicht die Erfahrungen von Herrn Dehr so nachleben, weil ich nicht dabei war. Aber ich lese da schon auch was raus oder was man rausinterpretieren kann. Ja, also 2 Sachen. Es gab ja, so die Ostfrau ist ja sowieso schon seit Jahrzehnten immer so ein Mythos. Mhm. Ne? Und wenn Ehen geschlossen werden zwischen Ost und West, dann ist es ja oft auch so, Westmann und Ostfrau. Also die Ostfrau ist irgendwie top, hat irgendwie einen sehr guten Ruf und gilt irgendwie so als so selbstbewusst, aber gleichzeitig auch noch feminin und so. Und das habe ich so ein bisschen rausgehört. Und es ist natürlich gar nicht so ein Ost, viele Männer haben natürlich, sind mit dieser Wendeerfahrung, das ist auch durch Studien belegt, einfach sehr viel schwerer umgegangen, wurden halt, Männer können ja generell mit Veränderungen oft weniger gut umgehen und ich glaube, dass da so ein bisschen was drin steckt und ich weiß jetzt nicht, in welchem Umfeld der Anrufer gearbeitet hat und was er genau für Männer getroffen hat, aber es gibt auch Studien zum Beispiel, dass es ja einen extremen Männerüberschuss in Ostdeutschland gibt, also der Soziologe Steffen Mau hat da eine sehr interessante Untersuchung gemacht, also ich glaube, auf 300 Männer im heiratsfähigen Alter kommen 100 Frauen in Ostdeutschland, also sagen wir mal so, aus der Ferne diagnostiziert, da ist ein großes natürlich Konkurrenzverhältnis und womöglich auch Frustpotenzial, ohne das jetzt zu sehr psychologisieren zu wollen.
Heute am Tag der Deutschen Einheit unser Thema, wie bekannt, wie unbekannt sind wir uns eigentlich in Ost und West? Welche Erfahrungen haben wir eigentlich miteinander gemacht? Daniel Hahn aus Bad Grünenbach ist jetzt am Telefon. Herr Hahn, schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Tag.
Wie ist Ihre Erfahrung?
Mein Hintergrund ist, sage ich mal, so ein bisschen der Wanderer zwischen den Welten. Ich bin im Erzgebirge aufgewachsen, in Thüringen geboren. Und ich war just am 9. November 17, das ist mein Geburtstag. Ich bin heute noch dankbar dafür, dass ich so ein tolles Geburtstagsgeschenk bekommen hatte damals.
Ja.
Und habe die Zeit natürlich auch genutzt. Also ich habe dann meine Ausbildung gemacht, Abitur gemacht, habe studiert, bin Eine Zeit lang in England gewesen und ja, über einige Stationen jetzt hier in den Allgäu gekommen.
Im Allgäu sind Sie jetzt?
Ja, genau.
Aber Sie sagen noch Wanderer zwischen den Welten. Sind es noch Welten?
Im Prinzip ja, aber ich würde es jetzt nicht so sehr an Ost und West, an dieser alten Grenze festmachen, weil das, was ich hier im Allgäu auch sehe, ist ziemlich viele Parallelen zu den Mentalitäten der Leute im Erzgebirge. Das ist ein bisschen wahrscheinlich auch geprägt durch die Landschaft, durch die Geschichte, wo man quasi mit harter Arbeit der Umwelt seinen Lebensunterhalt abbringen musste. Und das sieht man hier auch. Die Leute sind zunächst ein bisschen verschlossen, beobachten einen Neuzugang sozusagen ein bisschen länger. Aber wenn es dann sozusagen zur Öffnung kommt, dann ist das Ganze umso herzlicher. Und das kann ich, wie gesagt, vom Erzgebirge auch hier in den Allgäu übertragen. Das ist im Prinzip ganz genauso hier. Die Leute sind zunächst ein bisschen verschlossen und sagen, was will der da? Und am Ende sehen sie, das funktioniert gut. Und dann hat man Freundschaften, die sehr lange und sehr fest sind.
In Ihrem Bekanntenkreis gab es da auch dieses, also mit 17, wenn Sie sich mal so zurückerinnern, die anderen 17, 18-Jährigen, gibt es viele solche Wanderer zwischen den Welten?
Ja, also aus meinem Bekanntenkreis selber sind wir die Einzigen, die das so gemacht haben. Wir haben also deswegen einen sehr regen Kontakt und auch etliche 10.000 Kilometer im Jahr auf den deutschen Autobahnen zwischen unserer nun Heimat hier im Allgäu und dem alten Freundes- und Familienkreis, wo wir immer hin und her fahren zu Geburtstagen, zu anderen Anlässen. Und ja, wie gesagt, für uns ist das normal. Ich denke, viele sind, wenn man das auch so beobachtet, inzwischen wahrscheinlich auch angekommen mit natürlich den regionalen, sage ich mal, Unterschiedlichkeiten oder Mentalitäten. Aber es wurde ja vorhin auch schon angesprochen in der Sendung. Es gibt Unterschiede zwischen den Leuten in Mecklenburg und in Vorpommern, zwischen Leuten aus Hamburg und aus München. Und so, denke ich, sind die Unterschiede eher zu fassen als in dieser alten Ost-West-Trennung.
Können Sie sich denn vorstellen, wieder ins Erzgebirge zurückzugehen?
Ich sag mal, ich bin ja wenigstens alle 3 bis 4 Wochen sowieso da. Mhm. Durch meinen großen Familien- und auch Freundeskreis. Und ich habe auch noch eine Band und wir spielen da hin und wieder. Und die Band, die hatte ich zu Studienzeiten in Chemnitz, als ich da studierte. Und die gibt's immer noch natürlich sehr unregelmäßig, weil es uns auch alle ein bisschen verstreut hat. Und wie gesagt, wir sind regelmäßig da. Und ich sag mal so, von meiner Lebensplanung her, weil ich auch im Erzgebirge ein Haus erben werde, wird das wahrscheinlich so sein, dass ich dann meinen Ruhestand dann auch im Erzgebirge verbringe. Aber wer kann das heute schon sagen, was in 20 Jahren ist?
Herr Hahn, danke schön für diesen Wanderer zwischen den Welten, der so viel von den unterschiedlichen Welten erzählt hat. Danke für Ihren Anruf.
Ja, bitte, gerne.
Da kommen ja dann, kamen ganz viele so kleine Alltagsgeschichten auch eben zum Vorschein. Und da fällt mir noch was ein, Herr Blum, Sie als Filmemacher, dieses neue Projekt, was es gibt, Memory Box, wo ein Argentinier und ein Kanadier uns Deutsche quasi auffordert, unsere kleinen Super-8-Filmchen, nämlich die aus der DDR, einzustellen. Haben Sie sich dieses Projekt mal angeschaut, um Alltag kennenzulernen oder zu sehen?
Noch nicht in aller Tiefe, aber das ist natürlich eine wunderbare Möglichkeit, etwas darzustellen aus einer inneren Sicht heraus. Mhm. Wir mit unseren großen Kameras, wenn wir damals auf DDR-Bürger zugegangen sind, nun hatte ich auch noch einen Assistenten, der aus dem Tschad und ordentlich schwarz war. Das hat schon immer ziemliche Schreckmomente erstmal gebracht, wenn wir überhaupt in die Tiefe der Menschen, bis wir warm genug werden konnten, um in die Tiefe zu gehen in unseren Bildern und Situationen. Das sind natürlich Dinge, die in solchen Filmen nicht überwunden werden mussten.
Ja.
Das ist in der Familie passiert, da hat der Papa oder der Opa die Super-8-Kamera hochgehoben und da war gleich der Alltag viel schneller da, als wenn ein professionelles Filmteam in eine heimische Welt eindringt.
Und so kann man dann tatsächlich anders eben auch Alltag kennenlernen. Was denken Sie, Frau Rennefanz, Alltagssituation, den Alltag des anderen kennenzulernen, ist ja eigentlich mit so das Wichtigste, um sich nicht fremd zu fühlen, oder?
Genau, also ich wünsche diesem Projekt Open Memory Box auch wirklich ganz viele Zuschauer. Da kann man sich total verlieren drin. Und das ist auch für Ostler, also für mich selbst war das auch eine total tolle Erfahrung, weil unsere Erinnerungen über 30 Jahre, die sind ja auch so überlagert von Spielfilmen, Serien, die in der Gegenwart produziert sind. Und da dann dieses Originalmaterial zu sehen, also ich habe mich da total verloren drin und habe mich an Sachen erinnert, die ich irgendwie schon vergessen hatte. Und die Menschen sahen ja auch so anders aus, nicht nur von der Kleidung, sondern auch vom Gesichtsausdruck, von der Körperhaltung und so. Und das fand ich ganz faszinierend, das mir anzugucken.
Eine kurze Frage zum Schluss hätte ich noch an Sie, Frau Rendefanz. Also das ist eine Sache, wo man vielleicht sich jetzt über lange Jahre nochmal doch kennenlernen kann. Wie sieht es aus mit beispielsweise Schüleraustauschprogrammen? Halten Sie sowas für wichtig oder gut, solche geleiteten Programme, um sich gegenseitig näher zu kommen?
Ja, also ich hatte 1991, wir hatten einen Schüleraustausch zwischen Eisenhüttenstadt und Saar Louis und ich bin noch heute befreundet mit meiner Gastschülerin, also bei der ich damals in Saar Louis war. Also ich fand das eigentlich eine sehr, sehr gute und schöne Sache und warum nicht? Also finde ich eigentlich ganz gut.
Grenzen überwinden, eben zum Teil eben auch mit Programmen, mit richtig angelegten, institutionalisierten Programmen. Die Unterschiede zwischen Ost und West, wie stark die eigentlich noch sind oder waren, wie neugierig wir sind oder waren. Unser Thema war das hier in den letzten 2 Stunden. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Roland Blum, Dokumentarfilmer, und hier, wer sonst heißt, Mainz zugeschaltet ist, und hier Sabine Rendefanz, Autorin und Journalistin, die in der Sendung hier mit in Berlin gesessen hat, und natürlich den vielen Hörerinnen und Hörern, die sich beteiligt haben. Dankeschön und einen schönen 3. Oktober noch.